Klopapier mehr. Was, wo gibt es denn sowas? Also Klopapier ausverkauft. Hab gedacht, okay, dann muss ich es halt wie in meiner Kindheit machen, Zeitungspapier. Allerdings, wenn man die Zeitung digital liest, hat man dann schlechte Karten. Naja, auf jeden Fall, es gibt Hamsterkäufe, wie im Krieg, um 14 Tage überleben zu können. Ärzte bekommen keine Schutzmasken mehr, weil sich die Leute darauf stürzen. Ich habe es erlebt in der Sparkasse, Leute verkaufen ihre Aktien, weil sie in Panik geraten, die Börse stürzt ab. Kluge sagen, jetzt ist die Zeit zum Einkaufen, aber viele kommen in Panik und machen genau das Falsche. Diebe stehlen in Stuttgarter Krankenhäusern Desinfektionsmittel. Ja, wo sind wir eigentlich hingeraten? Also so kann man es weiter verfolgen. Und Martenstein hat recht, bei Panik setzt einfach der Verstand aus, weil der Mensch von Angst beherrscht wird, aber Angst war ja schon immer ein schlechter Ratgeber. Und deshalb, was helfen würde, wäre eigentlich gelassenes, überlegtes Handeln, Gelassenheit. Deshalb das Thema Gelassenheit. Und ich möchte mich, oder wir wollen uns mit zwei Fragen beschäftigen. Erstens, was ist Gelassenheit? Und zweitens, wie lernen wir Gelassenheit? Und dabei bedenken, was hat Gott eigentlich damit zu tun? Zunächst einmal, erstens, was ist Gelassenheit? Also, es ist, wenn man so mal die Bestsellerlisten anschaut und manche Zeitschriften und so, dann sieht man, dass es also ein beliebter Sehnsuchtsbegriff heute ist. Jeder sehnt sich danach in einer Zeit, die an Beschleunigung und Überflutungen in allen Lebensbereichen leidet, da wird die Gelassenheit zu einem ersehnten Gegenzustand. Und allerdings, wie wir heute jetzt sehen, wenn es dann ernst wird, drehen dann doch alle durch. Also die Theorie sieht besser aus als dann die Praxis. Ja, Gelassenheit wird häufig als eine Charaktereigenschaft gesehen, die erlernt werden kann. Drei Beispiele dazu. Aristoteles, einer der größten Denker des Abendlandes, sagte, Gelassenheit ist die Mitte zwischen dem Hang zu zorniger Erregung und falscher Nachgiebigkeit. Diese Mitte kann zwar angestrebt, aber nie erreicht werden. Also er suchte immer die Mitte in seiner Ethik und das war so sein Statement zu Gelassenheit. Der Philosoph Demokrit im 4. Jahrhundert, Gelassenheit ist das Streben nach einer ruhigen Haltung, die das gute Gemüt hervorbringt, die Euthymia. Das gute Gemüt, das war so der Zustand, den die Philosophen anstreben. Sie wird erreicht, wenn man sich mehr um seine Seele kümmert als um seinen Körper. Hat er auch nicht ganz unrecht. Allerdings, sie haben das dann so übertrieben, dass der Körper dann völlig unwichtig war und es völlig wurscht war, was man mit dem Körper machte. Hauptsache, die Seele hat seine Ruhe. Dann eine aus der Wirtschaftsliteratur in heutiger Zeit, Elke Nürnberger, Gelassenheit im Berufsleben. Sie sagt, Gelassenheit ist hier die souveräne Beherrschung einer Situation und die Basis dafür ist Ruhe und Ordnung im Kopf, Akzeptanz von unabänderlichem, maßvoller Umgang mit sich und anderen und angemessenes Benehmen, was man immer auch darunter versteht. Gelassenheit ist entscheidend für die Erhaltung der Handlungsfähigkeit bei Konflikten. Sie ist unabhängig von der Persönlichkeit und für jeden trainierbar. Also das, so das Statement, es ist eine Charaktereigenschaft, die trainierbar ist. Wie gesagt, es hört sich alles schön an, aber viel interessanter ist, woher der Begriff eigentlich kommt, die ursprüngliche Bedeutung, wer hat das Wort überhaupt erfunden? Und da müssen wir weit zurück ins frühe Mittelalter, und zwar zu einem Priester, Theologen, Philosoph des Dominikanerordens, der hieß Eckhart von Hochheim, genannt Meister Eckhart. Vielleicht hat schon jemand von dem gehört. Das war ein sehr großer Denker damals. Er kam ausgerechnet aus Thüringen. Also Thüringen gibt es nicht nur so, wie man es heute denkt. Ja, ist alles Chaos irgendwie in der Regierung oder so. Sondern aus Thüringen kamen auch, so wie Eckhart, der Meister Eckhart, große Denker. Und er war Mystiker, das heißt, es waren Leute, die ganz innig mit Gott leben wollten, die mit Gott eins werden wollten. Und der zentrale Begriff seiner Mystik war die Gelassenheit. Und er sagt darüber, Gelassenheit ist die wichtigste Voraussetzung für die Einheit der Seele mit Gott. In seinen Predigten und Schriften verwendete er den Begriff in zweifacher Bedeutung. Einmal, er sprach von gelassen han und gelassen sein, das ist Althochdeutsch, also gelassen haben und gelassen sein. Er betonte, gelassen sein ist eine Haltung, gelassen haben ist eine Handlung. Um gelassen zu sein, muss ich etwas gelassen haben. Der muss mal einfacher ausdrücken, Gelassenheit ist das Ergebnis des Loslassens. Das war so sein Statement. Und da knüpft er an die Bibel an, was heißt eigentlich loslassen? Und da sagt er, loslassen ist die Abkehr von sich selbst und von den Dingen dieser Welt. Und Ausgangspunkt im Neuen Testament ist dieses Lassen, zum Beispiel als Jesus seine Jünger beruft in Matthäus 4, da heißt es dann, sie verließen sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Sie mussten also etwas lassen, etwas loslassen, um Jesus nachzufolgen. Also die Abkehr von sich selbst und den Dingen dieser Welt ist untrennbar dann verbunden mit der Hinkehr, mit der Hinwendung zu Gott. Er fasst es so zusammen, Gelassenheit ist Gottergebenheit. Und da bekommt der Begriff eine ganz andere Bedeutung. Also nicht so eine diffuse Coolness oder Seelenruhe, sondern Gelassenheit ist Gottergebenheit. Das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffes. Er sprach dann sogar davon, Gott loszulassen. Also hört sich dann ein bisschen komisch an, aber er meinte damit, bestimmte Vorstellungen von Gott loszulassen. Er sagte, du kannst Gott nur begegnen, wenn du auch deine Vorstellungen loslässt von ihm. Das war dann allerdings dem Papst doch zu viel und er hat ihn als Ketzer angeklagt damals. Er starb aber, bevor der Prozess beendet war. Und heute noch finden wir am Eingangsportal der Predigerkirche in Erfurt eine große Inschrift, die auf ihn hinweist. Also Gelassenheit ist Gottergebenheit. Dieser Begriff Gelassenheit kommt zwar nicht in der Bibel direkt vor, aber wenn man es im Sinne von Gottergebenheit versteht, dann ist es sehr wohl ein zentraler Begriff. Denn wer sein Leben loslässt und sich Gott überlässt, kann gelassen leben, wenn man so das zusammenfassen will. Wer sein Leben loslässt, sich Gott überlässt, kann gelassen leben. Damit ist auch die wahre Gelassenheit stets mit dem Glauben verbunden. Denn was heißt eigentlich Glauben? Das heißt doch nichts anderes, als sein Leben Gott zu überlassen, Jesus die Herrschaft in meinem Leben einzuräumen und mich auf ihn und sein Wort zu verlassen. Das ist letztlich doch Glaube. Also kann Gelassenheit ohne Gott eigentlich gar nicht funktionieren, gar nicht angestrebt werden, denn die Gelassenheit, die hier jetzt zum Beispiel im Geowissen beschrieben wird, die stürzt in sich zusammen wie ein Kartenhaus, wenn ein Gegenwind hineinbläst. Also das ist nur so ein schwaches Gebäude, nicht sinnlos, aber es führt letztlich nicht zu dem Ziel. Wahre Gelassenheit braucht eigentlich einen Bezugspunkt, der außerhalb von mir liegt. Jemand, auf den ich mich verlassen kann, unabhängig von meinen Möglichkeiten. Ja. Was heißt das ganz konkret? Und das hat mich angesprochen, das habe ich irgendwo gelesen, das Bewusstsein von Gott geliebt und bei ihm geborgen zu sein, ist die Basis echter Gelassenheit. Diesem Gott und Vater kann ich mich vorbehaltlos überlassen. Und deshalb funktioniert echte Gelassenheit eigentlich nicht ohne Gott. Aber dann müssten ja die Christen die gelassensten Menschen der Welt sein. Oder ist es so? Stimmt es? Oder? Ich weiß nicht. Also ich erlebe das manchmal bei mir. Wenn ich meine Predigt vorbereite, dann mache ich das unterwegs, wenn ich im Auto bin, nach Pforzheim fahre, dann halte ich in Gedanken meine Predigt. Also nicht mit geschlossenen Augen, sondern schon bewusst und auch in Gedanken. Und dann ist es mir jetzt vorgekommen zum Thema Gelassenheit, da fuhr doch so ein Blödmann da vor mir so langsam. Wie kann man so langsam fahren und dann noch ein LKW? Und Dann habe ich meine Predigtmeditation kurz unterbrochen mit dem lauten Ruf, du Blödmann. Es gibt da noch andere Komplimente, die möchte ich jetzt hier gar nicht so wiedergeben. Aber dann habe ich dann mit meiner Predigt wieder weitergemacht, also mit meiner inneren Predigt. So viel zum Thema Gelassenheit. Also das Autofahren ist für mich sowieso eine große Herausforderung in Bezug auf Gelassenheit. Wer es nicht glaubt, der braucht nur meine Frau fragen. Also ja, ist besser, wenn dann die Frau ruhig ist in dem Fall. Oder wie schnell rege ich mich auf über Kollegen? Ich sehe eine bestimmte Nummer und Name auf dem Telefondisplay und denke, was will der jetzt schon wieder? Oder so ähnlich. Ich denke mal, euch geht es sicher nicht so. Und die Frage ist aber jetzt, wie lernen wir Gelassenheit? Also auch als Christen, auch als solche, die eigentlich sich Gott ergeben haben, die ihr Leben vielleicht Gott ausgeliefert haben, müssen es doch immer wieder lernen, oder ist es immer wieder eine Herausforderung? Deshalb zweitens, wie lernen wir Gelassenheit? In Geowissen werden 10 Wege zu mehr Gelassenheit genannt. Einleitend heißt es dazu, Seelenruhe ist eine hohe Kunst und nicht leicht zu erlangen. Doch es gibt Möglichkeiten, sie nach und nach einzuüben. Wem es gelingt, einen oder mehrere dieser Wege zu beschreiten, der kann ihr zumindest näher kommen. Also schon mal vorsichtig ausgedrückt. Und es ist auch nicht falsch, was diese 10 Wege möchte ich einfach nur mal euch sagen. Erstens, ich zügele meinen Perfektionismus. Zweitens, ich stärke meine Dankbarkeit. Drittens, ich bin liebevoll zu mir selbst. Viertens, ich bewege mich regelmäßig. Fünftens, ich beobachte meine Emotionen. Sechstens, ich schaffe Ruhepausen im Alltag. Siebtens, ich stelle mich der Vergänglichkeit. Achtens, ich ernähre mich gesund. Neuntens, ich vertiefe meine Beziehungen. Zehntens, ich betrachte die Welt mit Humor. Das sind sicher alles gute Vorschläge. Perfektionismus, denke ich, ist einer der größten Feinde der Gelassenheit. Wer immer meint, er müsste alles perfekt machen, der kann nie gelassen leben. Also selbst als Christ, wenn ich immer 100% von mir fordere, das führt irgendwann mal zum Chaos. Dankbarkeit ist natürlich auch wichtig. Selbstannahme ist auch wichtig, ganz klar. Bewegung, gesunde Ernährung, das kommt überall vor. Du kannst Ratgeber lesen zu jedem Thema. Bewegung, gesunde Ernährung ist immer dabei. Da macht man nie was falsch, wenn man das empfiehlt. Ist ja auch wirklich nicht schlecht. Hat mir da für die Rente auch einiges vorgenommen, so ist es nicht. Mit der Kontrolle der Emotionen, da wird es schon schwieriger. Also da denken die mehr an den Weg des Aristoteles, einfach die Mitte finden zwischen Empörung und falscher Nachgiebigkeit und so weiter. Aber kontrollier mal deine Emotionen, das ist gar nicht so einfach. Und dann noch als Perfektionist, das ist dann die tolle Kombination. Humor lässt sich natürlich vieles ertragen, aber alle diese Ratschläge haben einen entscheidenden Schwachpunkt. Was meint ihr? Am Anfang steht immer ich. Also sie gehen immer von mir aus, sie gehen immer vom Menschen aus. Ich bin derjenige, der das tun muss. Ich bin derjenige, der die Kraft dazu aufbringen muss und den Willen. Die Frage ist, ob wir das wirklich schaffen. Das heißt, der Grad der Gelassenheit ist entscheidend von meinem Bemühen abhängig. Aber ich sage euch, das ist der stressigste Weg zur Gelassenheit. Also das ist ja wahnsinnig stressig, wenn es alles auf mich ankommt. Aber Gelassenheit im Sinne von Gottergebenheit ist da viel entspannender. Da steht nicht mein Ich im Mittelpunkt, sondern er. Gott selbst in Jesus, er ist meine Kraft. Er ist derjenige, der das bewirkt. Warum? Weil ich ihm alles überlassen kann. Ihm kann ich es überlassen, weil er es ist, der mich festhält und die Kontrolle über mein Leben hat. Deshalb ist Gelassenheit überhaupt möglich. Auch wenn ich am Boden liege und nichts mehr machen kann, ist er trotzdem da. Er steht zu dir, auch wenn du gar nichts mehr machen kannst. Wenn du völlig willenlos bist, dich fühlst, ist Jesus trotzdem da und hält dich fest. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und das ist eine gute Botschaft, das ist eine entspannende Botschaft. Und doch bleibt natürlich eine Spannung bestehen. Gelassenheit ist nicht ein Zustand, den ich ein für alle Mal erreiche. Also ich gehe da eine Treppe hoch, 5 Wege zur Gelassenheit für Christen und dann bin ich oben und dann bleibe ich oben. Sondern es ist, ich möchte es mal so nennen, eine lebenslange Trainingseinheit. Das Verlassen, Loslassen, Überlassen und so weiter, das ist eine ständige Herausforderung unseres Glaubens. In jeder neuen Situation, Lebenssituation, muss es wieder neu praktiziert und eingeübt und durchbuchstabiert werden. Dazu eine Testfrage. Welche Gefühle kommen in euch hoch heute Morgen, wenn ihr an diese Epidemie mit dem Coronavirus denkt? Seid ihr da alle so cool und gelassen? Keiner weiß, wie es so richtig weitergeht, wie lange es noch dauert, welcher Schaden es angerichtet wird. Wir haben eigentlich da gar nichts unter Kontrolle. Persönlich könnte ich denken, Mann, was wird aus meinem Urlaub schon gebucht und so weiter. Und ich habe, ja. Oder was ist, wenn ich infiziert werde? Von was lebe ich, wenn ich 14 Tage in Quarantäne muss? Ich würde lieber 4 Monate in Quarantäne gehen, so direkt bis zur Rente, aber das ist wieder ein anderes Thema. Andererseits ist zu sagen, 14 Tage fasten würde manchem vielleicht auch gut tun, also mal zu weniger essen. Dafür explodieren die Netflix-Abos, weil die Leute nichts anderes wissen als Fernsehen gucken oder Serien oder sowas. Aber man kann sich hier in ein Szenario in Angst und Panik hineinsteigern, sodass mein ganzes Denken davon bestimmt wird. Auch als Christ kann ich mich da hineinsteigern. Wie kann ich da gelassen sein und nicht durchdrehen? Und hier habe ich ein großes Beispiel im Neuen Testament, der uns zeigen kann, was Gelassenheit bedeutet, nämlich Paulus. Paulus saß im Gefängnis und wusste nicht, ob er wieder freikommt. Er wusste nicht mal, ob er morgen vielleicht hingerichtet wird. Und in dieser Situation gerät er aber nicht in Panik, sondern er schreibt einen Brief der Gelassenheit, nämlich an die Gemeinde in Philippi. Und er war hier im Gefängnis auch herausgefordert, Dinge loszulassen. Ich will mal 2 Dinge nennen. Erstens mal sein ganzes Leben, seine Zukunft. Er saß ja da und wusste nicht, was er machen sollte. Ich lese euch einen kleinen Abschnitt vor nach der schönen Übersetzung der Basisbibel, Philipper 1, 21 bis 24. Denn für mich bedeutet Christus das Leben und darum ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. So überlegt er das. Also Paulus legt ganz gelassen sein Leben, seine Zukunft in Gottes Hand. Er lässt sein Leben, er lässt sich los und überlässt Jesus, was mit ihm geschieht. Und dabei denkt er nicht einmal an sich selbst, er denkt dann noch an die Gemeinde. Also jeder von uns würde an sich denken. Und er sagt, aber für euch wäre es besser, wenn ich noch ein bisschen lebe, dass ich euch noch was weitergeben kann. Und er nimmt einfach seine Lage so an, wie sie ist. In Kapitel 4, 11 und 13 heißt es, 4,11, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und dann Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das war sein Ding und deshalb konnte er sein Leben loslassen. Das ist ein Ausdruck wahrer Gelassenheit, auch im Angesicht des Todes. Und dann als zweites, seinen Dienst als Verkündiger des Evangeliums. Er war ja ein Vollblutprediger. Er war ein leidenschaftlicher Verkündiger des Evangeliums. Ihm war kein Weg zu weit, um Menschen mit dieser Botschaft zu erreichen. Und der so ein aktiver Mensch, der hockt jetzt in ein paar Quadratmeter Zelle da drin und kann diesen Auftrag, der sein ganzes Leben ausmacht, den kann er nicht mehr ausführen. Ich glaube, dem Paulus ist das auch nicht so einfach gefallen. Der hat sich da auch durchkämpfen müssen. Ich habe gelernt, in der Lage zufrieden zu sein. Er hat es auch lernen müssen. Aber er hat es gelernt, hier das so anzunehmen. Wenn Gott mich einsperrt, er sagt, ich bin um des Evangeliums willen eingesperrt. Das war seine Sichtweise. Es ist nicht die römische Macht, sondern Jesus hat mich letztlich eingesperrt, damit ich hier in diesem Prätorium das Evangelium bezeuge. Und so hat er diese Lage angenommen. Und obwohl es nicht so aussieht, als ob sich was ändern würde. Und auch da ein paar Verse dazu, Philipper 1, 14 bis 18. Da heißt es, und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden das Wort ohne Furcht. Einige verkünden Christus zwar, weil sie neidisch auf mich sind und Streit mit mir suchen, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkündigen, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was sagt er dann? Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündigt wird und darüber freue ich mich. Das war seine Haltung. Was soll's? Steht in der Lutherbibel nicht so, in der Elberfelder, aber man kann schon so das wiedergeben. Was soll's? Was macht Paulus? Er lässt auch das los. Er freut sich sogar über andere, die jetzt mutig werden und diesen Auftrag an seiner Stelle übernehmen. Sogar über solche, deren Motivation zweifelhaft ist. Was soll's? Hauptsache ist, dass Christus verkündigt wird. Das heißt nicht, dass sie ein falsches Evangelium verkündigt haben. Da würde er nicht sagen, was soll's. Sondern es geht um die Motivation, aus der sie das gemacht haben. Sie ist eigentlich auch verrückt. Sie verkündigen das Evangelium, aber weil sie dem eins auswischen wollen. Aber ich möchte gar nicht so, das kommt in der Predigerlandschaft in Deutschland auch vor, also, oder in der Welt, dass da die Motive nicht immer so, eigentlich, so toll sind. Aber Hauptsache, das Evangelium wird gepredigt. Das macht ihn gelassen und voll Freude. Die Frage ist, wie kommt er zu dieser inneren Haltung? Was ist das Geheimnis dieser Gelassenheit? Und da habe ich zwei Verse gefunden, auch im Philipperbrief, die für mich der Schlüssel zur Gelassenheit eigentlich sind. Die kennt ihr schon alle. Also es ist ja nichts Neues, was ich euch heute erzähle, aber es ist immer wichtig, dass man wieder daran erinnert wird. In Philipper 4, Vers 6 und 7, auch nach dieser Übersetzung der Basisbibel, da heißt es, macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, und der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. Also, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor. Also genau in der Lage, in der wir uns heute befinden, da sollen wir unsere Anliegen vor ihn bringen, unsere Ängste und Sorgen über ihm überlassen. Und das ist eine Verheißung. Wenn wir das machen, dann erfüllt er uns mit seinem Frieden. Der Friede Gottes, der wird uns erfüllen. Er wird diese Angst und Sorge wegnehmen, zumindest in unseren Gefühlen. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Das kann man nicht herbeireden, sondern es ist ein Wirken Gottes. Und interessant ist hier, dass dieser Begriff hier, der Friede Gottes, der soll sie bewahren. Dieses Wort bewahren ist ursprünglich ein militärischer Begriff, der eigentlich bedeutet, in Schutzhaft nehmen. Wenn jemand in Schutzhaft genommen wird, um ihn zu schützen vor, so wie Paulus auch in Schutzhaft genommen wurde, um ihn vor dem Pöbel, der ihn umbringen wollte, zu schützen, so nimmt uns der Friede Gottes in Schutzhaft gegen Angst und Panik. Nicht wir müssen uns im Griff haben, sondern es ist wichtig, dass der Friede Gottes uns im Griff hat. Und das ist Gott selbst, der das bewirkt. Und das ist echte Evangelium. Ja, begeistert euch das? Oder? Ja, ich kann es nicht so richtig ausdrücken mit den menschlichen Worten. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass ihr das wirklich jeden Tag erfahrt. Das ist eine ganz, ganz, ganz praktische Sache für des Lebensalltags, dass der Friede Gottes in mein Leben regiert, jede Situation, in die ich morgen vielleicht komme, dass er da ist, dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich mich nicht rumplage mit Angst und Sorgen, sondern sie ihm einfach abgebe. 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das sich immer bewusst im Gedächtnis zu behalten und dann auch zu tun. Wenn ich es nur weiß, das ändert nichts in meinem Leben. Es ist wichtig, das auch zu tun. Wenn Jesus sagt, mach's doch, wirf doch, und ich werf's nicht, ich mach immer nur so, dann ändert sich auch nichts, dann brauchen wir uns auch nicht wundern. Aber er will doch uns die Last abnehmen. Er will uns Angst und Sorge abnehmen. Er will nicht, dass wir in Panik geraten, sondern dass wir ihm vertrauen. Er hat doch alles im Griff, auch dieses Virus, auch was hier geschieht. Es geschieht nichts außerhalb der Kontrolle Gottes. Und alles muss uns zum Besten dienen, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben müssen, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Auch das, was jetzt geschieht. Ganz gleich, wie das aussieht. Harald, zum Schluss, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, aber ist ja egal. Zum Schluss, Harald Martenstein schreibt dann auch in diesem Artikel, ich bewundere Menschen, die sogar dem Ende ihrer Existenz mit Gelassenheit entgegenblicken. Der Tod ist die größte Zumutung, die es gibt. Das stimmt ja ein Stück weit, natürlich. Er schreibt dann auch von Schwerkranken, mit denen er zu tun hatte und wie die ihren Frieden gefunden haben, das hat ihn sehr beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Christen waren, keine Ahnung. Aber die Gelassenheit, der Härtetest der Gelassenheit ist der Anblick des Todes letztlich. Also kann ich im Anblick des Todes dann auch noch gelassen sein? Wenn man Gelassenheit so, wie es heute verstanden wird, versteht, dann bricht das zusammen. Aber Gelassenheit im Sinne von Gottergebenheit, die spricht anders. Nämlich der Tod ist nicht das Ende, sondern das Tor zur vollkommenen Seelenruhe in der Gegenwart Gottes. Der Tod ist nur ein Übergang in die ewige Herrlichkeit. Ich brauche keine Angst zu haben vor dem Tod. Denn Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und er gewährt uns den Eingang in sein Reich, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir uns ihm überlassen haben. Das ist das Entscheidende und deshalb muss ich da keine Angst haben. Wenn ich heute sterbe, dann sterbe ich nicht an einem Virus oder an einem Unfall oder sonst irgendwas, sondern ich sterbe immer am Willen Gottes. Er hat den Zeitpunkt festgelegt, wann ich in diese Welt komme und er legt auch den Zeitpunkt fest, wann ich gehe. Das ist meine Zeit steht in deinen Händen, steht im Psalm im Alten Testament. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wenn es durch den Virus ist, dann ist halt so. Aber ich kann auch die Treppe runterfliegen und mir das Genick brechen. Dann ist es auch so. Aber es ist kein Zufall und ich muss deshalb nicht in Panik geraten. Und gerade diese Entwicklung, die wir jetzt erleben, die erinnert uns an die Endlichkeit des Lebens und an die Machtlosigkeit des Menschen. Aber wer weiß, was ihn erwartet, der kann gelassen auch seinem Ende entgegenblicken, weil er sich dem Gott ergeben hat, der alles regiert. Und wer sein Leben Gott in dem Sinn überlässt, der ist geborgen im Leben und im Tod. Es gibt viele wunderbare Gesangbuchverse. Ich weiß, Freikirchler gucken nicht so ins evangelische Kirchengesangbuch, aber es trotzdem lohnt sich, da mal reinzuschauen. Es gibt viele tolle Lieder, auch gerade Abendlieder. Es ist auch wichtig, die Frage, wie beendest du den Tag? Durch Fernsehen, durch Smartphone, durch sonst irgendwas? Überlässt du Gott auch diese kommende Nacht? Das war früher viel noch gegenwärtiger, noch präsenter, als es heute üblicherweise ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Wer sagt, dass ich diese Nacht überlebe? Ich habe einen Kollegen, der mitten im Schlaf, mitten in der Nacht einen Schlaganfall bekommen hat und seither sein Leben stark eingeschränkt ist. Also schon überlebt, aber diese Nacht hat sein Leben verändert. Und es ist wichtig, dass wir uns auch einfach Gott überlassen, auch da, wo wir vielleicht, wo wir schlafen, wo wir eigentlich nichts aktiv groß machen können. Und ja, und da gibt es so ein Abendlied, da gibt es einen Vers, ich würde sagen, das ist so ein Vers der Gelassenheit. Und zwar lautet der so: Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Du bist nun mein und ich bin dein, dir habe ich mich ergeben. Das ist das Geheimnis der Gottergebenheit. Ich bin dein und du bist mein, dir, also Gott, habe ich mich ergeben. Und deshalb ist die wichtigste Frage, wenn wir über Gelassenheit nachdenken: Hast du dein Leben diesem Gott überlassen? Das ist eine ganz bewusste auch Entscheidung. Will ich das? Habe ich das gemacht? Habe ich das erlebt? Es ist nicht so was Diffuses oder irgendeine Entwicklung, so wie ja, so ein Weg, wie diese 10 Wege, sondern es ist zunächst einmal eine Entscheidung zum Anfang. Und wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, einfach diesen ersten Schritt zur Gelassenheit zu tun. Und wenn du diesen Schritt schon gemacht hast, wenn du ja dein Leben Jesus überlassen hast und dein Herz trotzdem von Angst und Sorge und Panik erfüllt ist, dann möchte ich dich ermutigen, das alles doch einfach neu loszulassen, was dich beschwert. Jesus ist der, der dir die Last abnimmt. Und alle Sorgen auf ihn zu werfen, damit sein Friede dich wieder neu erfüllt. Und dann wirst du auch schlafen können, wenn du vielleicht schlaflose Nächte hast. Psalm 4, Vers 9 zum Schluss: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. In diesem Sinne sage ich jetzt nicht gute Nacht, sondern Amen, der Friede Gottes sei mit euch. Amen.